Wir werden die Mannschaft versuchen, auf jedes Spiel optimal vorzubereiten. Wir werden versuchen, so viel wie möglich Punkte zu holen. Und wir wollen definitiv die Klasse halten. Das ist ganz logisch. Und alles, was sich darüber hinaus entwickelt, alles, was sich darüber hinaus ergibt, werden wir versuchen zuzuschnappen.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zur aktuellen Folge kurz vor Saisonstart in der zweiten Liga. Heute wieder mit dabei bei uns im Studio hier in Kaiserslautern, Sebastian Zobel. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass er, es gibt natürlich viel zu tun auf Seiten des FCK, dass er heute nochmal Zeit gefunden hat für uns. Der Trainer des ersten FC Kaiserslautern, herzlich willkommen, Dirk Schuster. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Schuster, das sind Tage, das sind jetzt die letzten Tage vor Saisonstart. Bleibt da überhaupt als Trainer oder im Trainerteam noch Zeit, irgendwas anderes im Kopf zu haben, außer Fußball, außer dem Saisonstart, außer der Mannschaft?
Nein, allzu viel Zeit bleibt dafür nicht. Ist aber schon seit Beginn der Vorbereitung und ein paar Tage vorher schon in einem ähnlichen Zustand gewesen, weil wir in diesem Jahr sehr viel komprimieren müssen, eine sehr kurze Vorbereitung haben. Auf der einen Seite bedingt durch die Relegation, wo wir als letzte Mannschaft es noch geschafft haben, in die zweite Liga reinzurutschen. Die anderen hatten vorher schon ein paar Tage Urlaub. Dementsprechend haben wir eine sehr kurze Vorbereitung, weil wir natürlich auch der Mannschaft die Regeneration zugestehen wollten, haben als Letzte dann auch angefangen zu trainieren und mussten jetzt in diese 4 Wochen sehr viel hineinpacken, inklusive noch Neutransfers, die wir machen wollten, was auch noch nicht abgeschlossen ist, wo wir dann auch noch Spieler sichten wollten, wo wir Gespräche führen mussten. Und es war schon, oder es ist immer noch sehr zeitaufwendig und sehr intensiv, sodass wir fast rund um die Uhr im ständigen Austausch sind und sehr viel Zeit auch miteinander verbringen.
Zu den Transfers wollen wir später noch kommen. Zunächst mal wollen wir Andreas Lute hören, einen der Neuzugänge. Torhüter kam von Union Berlin und er spricht auch noch mal diese Relegationsspiele an.
Die Jungs werden sich jetzt, je näher es Richtung erster Spieltag kommt, doch bewusst, dass es eine echt harte Aufgabe wird, zweite Liga. Es gibt ein paar dabei, die noch nie zweite Liga gespielt haben, das darf man nicht vergessen. Aber ich denke, die Vorfreude und dieses Gefühl, dass man den Aufstieg gepackt hat, ist immer noch präsent. Und ich glaube, dass wir uns das auch irgendwo bewahren sollten, dass man einfach mit einem positiven Gefühl in diese Saison geht.
Merken Sie den Spielern an, dass sie immer noch so ein bisschen euphorisiert sind, dass sie es endlich gepackt haben und jetzt mit Vorfreude in diese Zweitligasaison gehen?
Ja, zumindest alle, die dabei waren, sind noch irgendwie davon geflasht und haben natürlich auch noch sehr viel positive Energie in sich und auch sehr viel Euphorie auch für die zweite Liga, und das sollten wir definitiv mitnehmen und sollten auch die Spieler, die dazugekommen sind, damit anstecken, weil ich glaube, rund um Kaiserslautern in der gesamten Pfalz und auch in den Gebieten außenrum ist hier etwas entstanden in kürzester Zeit mit dem Aufstieg, was man weiter für sich nutzen sollte und wo man auch alle weiter alle teilnehmen sollten. Mhm. Ich denke, dass wir in dieser Richtung uns auf die zweite Liga freuen können, dass wir alle auf der anderen Seite aber auch wissen, dass es eine sehr schwierige Aufgabe wird, in einer brutalen zweiten Liga bestehen zu wollen, den Klassenerhalt zu schaffen und dafür Woche für Woche auch alles geben müssen. Und ich denke, dass die Mannschaft das auch so ein bisschen verinnerlicht hat. Ich denke, dass man gesehen hat in der jetzigen Vorbereitung bis Stand heute, dass sie bereit war, an die Grenzen zu gehen, teilweise darüber hinaus im Trainingslager, dass sie sehr willensstark war, auch bei verschiedenen Übungsformen, dass sie in dieser Richtung auch sehr aufnahmefähig war, was Neuigkeiten beinhaltet hat, vielleicht auch im taktischen Bereich, im spielerischen Bereich, und dass wir auf einem guten Weg sind. Aber wir haben noch einige Arbeit vor uns, müssen noch ein bisschen was tun und wollen definitiv unser großes Ziel erreichen. Und das geht nun mal nur mit sehr viel harter Arbeit. Und ich denke, dass wir sowohl von der körperlichen Konstitution als auch von der geistigen und körperlichen Frische in das Freitagabendspiel hineingehen können, dass wir absolut konkurrenzfähig sind, Hannover 96 einen heißen Tanz liefern können und nach Möglichkeit auch die 3 Punkte hier behalten.
Sie haben das Trainingslager angesprochen, die Kollegin Desiree Krause, die neueste Folge von Dein FCK, da könnt ihr euch nochmal alle Bilder anschauen, wie es da im Trainingslager abging. Wir haben ja auch darüber berichtet, es gab 2 Testspiele, 3-4 gegen den FC Lugano, Schweizer Erstligist. Ich denke, da waren Sie nicht so ganz einverstanden mit den vielen Gegentoren, oder?
Ja, definitiv. Das waren ein paar Gegentore zu viel. Wir haben natürlich in der Vorbereitung auf diese Freundschaftsspiele, Testspiele überhaupt gar keine Rücksicht genommen. Wir haben sie in das normale Trainingsprogramm mit integriert, wo auch verschiedene harte Einheiten im Vorfeld dabei waren, wo die Spieler auch etwas müde wirkten, was auch ganz normal ist. Aber diesen Weg mussten wir gehen und das wussten die Spieler auch, dass da nicht immer alles flutscht. Zumal dann auch die Integration von neuen Spielern relativ kurzfristig war und nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist. Und dass dann Fehler passieren, ist auch ganz normal. Trotzdem haben wir zu einfache Fehler, individuelle Fehler gemacht bei dem Spiel gegen Lugano, die dann auch die Niederlage mit verursacht haben. Und das haben wir in Videoanalysen klar angesprochen, haben auch verschiedene Situationen gezeigt, die wir in den 2 Spielen auch gegen Unterhaching schadlos überstanden haben, wo allerdings in der 2. Liga die Tormusik vom Gegner ertönt. Und das müssen wir natürlich definitiv abstellen, um so wenig wie möglich in Situationen zu kommen, wo der Gegner große Chancen hat. Ja, und wir haben uns natürlich auch den Bericht von Desiree nochmal angeschaut. Kompliment an die Dame. Sie hat das hervorragend gemacht. Sie hat sehr gut rübergebracht, was uns da im Trainingslager begegnet ist und wie sich die Jungs teilweise gefühlt haben. Und da konnte man schon sehr viel raushören.
Wir werden das weiterleiten. Sebastian, es gab mit Sicherheit zahlreiche Fanfragen, die an den Dirk Schuster gehen.
Die gab's, aber vorher habe ich noch eine Frage. Jetzt haben wir ja gerade schon das Testspiel gegen Lugano angesprochen. Herr Schuster, da gab es zwar viele Gegentore, aber da gab es auch einen sehr sehenswerten Treffer von Boris Tomiak, dem Abwehrspieler, der da aus dem, weiß gar nicht, 16, 17 Metern quasi in den Winkel getroffen hat. Wie ist das denn bei Ihnen? Jetzt ist ja Boris Tomiak zum Beispiel ein Abwehrspieler, der durchaus auch sehr torgefährlich ist, gerne mit nach vorne geht. Inwiefern passt das denn auch zu Ihrer Spielphilosophie, dass sich Ihre Abwehrspieler da auch so mit nach vorne einschalten in die Offensive?
Ja, das passt wunderbar hinein, weil jeder von uns bei gegnerischem Ballbesitz ein Verteidiger ist, ein Abwehrspieler ist. Das geht vorne beim Mittelstürmer los, der dann unser erster Abwehrspieler ist. Genauso gut bei eigenem Ballbesitz der Torwart. Der erste Aufbauspieler ist genau wie die Verteidiger. Und da habe ich natürlich überhaupt nichts dagegen, wenn sich die Abwehrspieler in unser Angriffsgeschehen mit einschalten, wenn eine gesunde Restfeldabsicherung durch andere Spieler gegeben ist. Und dass Boris in dieser Richtung auch gewisse Qualitäten hat, hat er in diesem Moment gezeigt, wo er zum Dribbling ansetzt und den Ball im Netz versenkt. Das haben wir allerdings auch schon mal in der einen oder anderen Situation in der eigenen Hälfte gesehen, wo es für meine Begriffe teilweise unangebracht ist. Und wenn er da die richtige Balance findet, ist er, glaube ich, ein richtig guter Verteidiger auf einem richtig guten Weg, der hinten alles wegräumen kann und vorne vielleicht noch mit spielerischer Übersicht und mit spielerischem Potenzial glänzen kann.
Jetzt spielt da ja sicherlich auch die Fitness eine wichtige Rolle. Wer nämlich als Abwehrspieler gern mit nach vorne geht, der braucht auch die nötige Luft, um dann eben wieder zurück zu sprinten, wenn es dann in der eigenen Hälfte wieder heiß wird. Das Thema Kondition ist ja, glaube ich, was, wo Sie auch sehr viel Wert drauf legen, was ja logischerweise auch in der Vorbereitung sehr, sehr intensiv trainiert wird. Und da gab es ja auch diesen berühmten Lauf um den See, 2 Spieler, nur ein Fahrrad und der andere musste laufen. Und da kam auch eine Frage dazu von den Fans. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an die Betze-Timeline bei Twitter, die wieder sehr rührig war und sehr viele Fragen eingeschickt hat. Und zwar fragt Chris Molter, an welcher Position wären er und sein Co-Trainer bei der Runde um den Reschensee ins Ziel gekommen?
Ich glaube, ganz weit hinten. Also ich glaube, wir hätten wahrscheinlich die beste Taktik gehabt, weil wir das nicht zum ersten Mal gemacht haben und einigermaßen wissen, wie es geht.
Also Sie nur auf dem Fahrrad.
Nein, wo die Spieler nur 5 Minuten Zeit hatten, das zu überlegen, wie sie es am besten hinkriegen, sich abzuwechseln und am schnellsten voranzukommen. Aber ich glaube, die körperliche Konstitution von Sascha und von mir ist definitiv nicht mehr in der Lage, mit den Spielern so mitzuhalten, dass es für einen Platz unter den ersten 20 gereicht hätte, obwohl nur 13 Paare mitgemacht hätten. Ich glaube, da hätte uns der eine oder andere Volkssportler noch überholen können. Nein, Spaß beiseite. hat mir riesig Spaß gemacht, da auch zuzuschauen, wie die Spieler an die Grenze gegangen sind. Und wenn man bedenkt, dass wir diese Geschichte am selben Ort mit dem FC Augsburg, mit dem Bundesligist schon mal gemacht haben, wo bedeutend weniger Pärchen unter einer Stunde ins Ziel kamen, bei 15,7 Kilometer Strecke, das zeugt schon davon, dass die Mannschaft in einem relativ guten Zustand mit einer sehr großen Willenskraft unterwegs war, weil es ist nichts anderes als ein Teambuilding-Event mit sehr viel Willensschulung und das haben die Jungs überragend umgesetzt. Und genau das wollten wir aber auch haben, das wollten wir sehen und da war das Ziel zu 100% erreicht.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist ja nicht nur dann die reine Kondition, es geht ja auch viel um diese Teambildung und man hat gesehen und das hat man ja auch gehört in den einzelnen Interviews, die im Trainingslager geführt wurden, da ist ein Team auch durch diese Relegation zusammengewachsen, wo man tatsächlich denkt, das könnte was werden. Haben Sie auch den Eindruck, Sie sind ein sehr erfahrener Trainer, haben schon einige Mannschaften betreut, sind mit Darmstadt praktisch durch die zweite Liga durch, direkt aus der dritten in die erste. Braucht es das, um erfolgreich zu sein, dass es nicht nur die Qualität der Spieler und die Kondition ist, sondern auch dieses Miteinander?
Ja, definitiv, anders geht es auch gar nicht. Ich sage immer, Mentalität und Teamgeist schlägt Qualität und da ist die Mannschaft ganz oben mit anzusiedeln. Das haben wir gesehen in den Relegationsspielen, nachdem wir die Mannschaft auch übernommen hatten, in einer sehr schwierigen Situation, wo es doch teilweise auch enge Bande zu meinem Vorgänger gab, war die Mannschaft sehr schnell in der Lage, sich gegenseitig so zu pushen und so auch zu motivieren und ja auch teilweise aufzufangen, um die volle Konzentration auf den Trainingsplatz zu bringen, um die volle Konzentration dann auch auf die zwei Spiele gegen Dynamo Dresden zu legen. Und das ist keine Floskel jetzt, eine geile Truppe ist, die es absolut versteht, auf dem Platz zu fighten, aber genauso gut versteht, danach zusammenzustehen und auch zusammen zu feiern. Das spricht für diese Mannschaft. Und das haben wir jetzt auch im Trainingslager wieder gesehen, dass die Mannschaft verinnerlicht hat, dass es absoluten Willen braucht und absolute Fitness braucht, um in der zweiten Liga zu bestehen. Dass das die Grundlage dafür ist, dass man 90, 95 Minuten, 97 Minuten Vollgas gehen muss und Vollgas gehen kann, um anderen Paroli zu bieten oder hinten raus anderen Mannschaften vielleicht ein bisschen körperlich überlegen zu sein. Und das hat die Mannschaft gezeigt, dass sie das möchte. Und das haben wir natürlich auch so registriert. Und jetzt gilt es halt dahingehend noch den Feinschliff sich ein bisschen zu holen, um dann auch neben dieser körperlichen Komponente auch noch gewisse taktische Dinge und fußballerische Qualitäten an den Tag zu legen.
Ich denke mir, entscheidend für den Teamgeist ist bestimmt auch das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Jetzt haben wir ja schon viel über das Thema Vorbereitung, über das Thema Konditionsbolzen gesprochen. Das haben auch einige ihrer Spieler schon angesprochen, Lute, dass sie das durchaus wissen, wie man die Jungs über den Trainingsplatz jagt. Und Zolinski hat, glaube ich, auch davon gesprochen, dass es teilweise bis zum Kotzen geht. Jetzt hört man da schon raus, dass sie durchaus ein Schleifer sein können. Aber wie würden Sie sich selber denn als Trainertyp bezeichnen? Sind Sie durchgehend ein Schleifer oder können Sie auch mal der Kumpeltyp sein?
Nein, als Schleifer würde ich mich gar nicht bezeichnen. Es ist, glaube ich, ein bisschen eine Schublade, weil wir schon intensiv trainieren und manchmal auch hart trainieren. Aber wir sind einfach der Meinung, dass das zum Fußball dazugehört, um sich ja in die richtige Verfassung zu bringen, um Spiele zu gewinnen. Nein, grundsätzlich kriegen die Spieler und jeder Einzelne einen Vertrauensvorschuss. Und der ist bisher absolut gerechtfertigt worden und wiedergegeben worden, wenn ich gesehen habe, nicht nur, wie sich die Mannschaft auf dem Platz bewegt und was sie da alles umsetzen möchte, sondern da gehört auch das Verhalten neben dem Platz dazu, das mit Respekt anderen gegenüber, das aber auch mit sehr viel interner Disziplin gearbeitet werden muss. Und Disziplin ist grundsätzlich auch eine Tugend und eine Sache, die man beim Fußballspielen braucht, dass jeder macht, was er soll und jeder macht, was er kann und nicht jeder macht, was er will, weil dann geht's in die Hose. Und das hat die Mannschaft im Trainingslager, aber auch in den 13 Tagen der Relegation vorher eindrucksvoll demonstriert, dass es eine sehr disziplinierte Truppe ist, die im richtigen Moment auch mal Gas geben kann, was auch dazugehört, aber auf der anderen Seite voll fokussiert auf die Aufgaben war.
Interessanterweise auch Terence Boyd, der ja nicht unbedingt zum Thema Ausdauer eine sehr positive Meinung hat, um es mal so zu formulieren. Auch er war der Meinung, dass es durchaus wichtig war, diese Kondition sich anzueignen, um die Saison durchzudrehen. Wir wollen mal Terence Boyd hören.
Es geht jetzt einfach darum, dass wir unseren Matchplan, unsere Software aufgespielt haben, dass wir dann von Tag 1 Gas geben können. Und ich denke mal, Vorgabe ist, jedem Spiel, dass du einfach danach in den Spiegel schauen kannst und sagst, hey, wir haben alles gelassen, ob mein Gegner besser war und du zu Recht verloren hast. Das ist ja alles immer dann egal, solange du alles auf dem Platz lässt als Team.
So eine Woche vor dem Saisonstart, ist die Software, sind die Updates alle drauf oder fehlt noch ein bisschen was?
Ja, sind fast alle Updates drauf. Natürlich müssen wir noch ein bisschen was tun in der speziellen Vorbereitung auf Hannover, wo wir sie auch nochmal beobachten, wo wir dann natürlich auch explizit nochmal auf das spezielle Spiel eingehen, auf den speziellen Gegner eingehen, und zwar nur auf Hannover 96. Aber wir haben in der Vorbereitung auch schon Abläufe, allgemeine Abläufe für die Spieleröffnung, für das Spiel nach vorne, gewisse Automatismen angeboten, wo jeder für sich dann auch was mitnehmen kann. Wir werden im Spiel bei gegnerischem Ballbesitz auch Automatismen drin haben, die wir angerissen haben, wo es dann aber nur noch darum geht, welches System spielt Hannover 96, wo können wir sie am besten packen, wo, auf welche Sachen müssen wir aufpassen, wie müssen wir sie anlaufen, wie müssen wir selber Fußball spielen, in welchem System, um ihnen am meisten wehtun zu können. Und das ist dann eine Vorbereitung in der letzten Woche, wo man auch den letzten Test von 96 nochmal analysiert hat und wo wir dann die Mannschaft nur auf dieses eine Spiel mit einem gewissen Matchplan ausrüsten. Aber ich sag mal, das grobe Werkzeug, den großen Baukasten hat die Mannschaft drin. Sie weiß, was sie zu tun, sie weiß, was sie zu lassen hat. Ja, dass dabei Fehler passieren, ist normal. Dass für Neuzugänge vielleicht andere Dinge auch noch ein bisschen ungewohnt sind, ist auch noch ganz normal, dass sie sich dran gewöhnen müssen. Aber ich denke, das werden wir alles hinkriegen. Es wird teilweise noch ein bisschen Zeit benötigen. In der kürzesten Zeit ist nicht alles möglich. Es wird vielleicht auch noch der eine oder andere dazukommen. Externe Neuzugänge, und dann werden wir hoffentlich in der Kürze der Zeit alles intus haben, sodass wir jedem Gegner gefährlich werden können.
Jetzt haben wir gerade schon zum Thema Software gesprochen und Sie haben jetzt auch schon die Neuzugänge angesprochen, deswegen würde ich mal zum Thema Hardware kommen.
Hardware, ne?
Genau, jetzt kommt das Thema Hardware auf den Tisch. Das beschäftigt natürlich auch die Fans, auch dazu kamen Fragen, wie es auf dem Transfermarkt aussieht. Zum Beispiel Alex from Galax fragt, wie bewertet er die aktuelle Transferpolitik und welche Wünsche hat er noch?
Ja, erstmal geiler Name, Alex from Galax, find ich super. ganz mal was Neues, aber ja, die Transferpolitik, glaube ich, mit den bisherigen Neuzugängen können wir sehr gut leben. Wir waren auch von uns gemeinsam immer gewollt, gemeinsam getragen. Es gibt da in dieser Richtung eine klare Abstimmung untereinander. Ich glaube, sie tun uns alle gut, die wir bisher geholt haben, werden uns alle weiterhelfen. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch, dass in einer zentralen Achse sicher noch ein, zwei Positionen noch mit mehr Qualität versehen werden könnten, wenn das mal unser Wunschgedanke so sein soll, wo wir dann auch, wenn was Adäquates auf den Markt kommt, nochmal drüber nachdenken, klar die Augen und Ohren ganz weit offen haben und im Endeffekt dann vielleicht auch nochmal zuschlagen können. Aber wir werden nichts auf Teufel komm raus machen und Hoppla-Hopp-Aktionen starten. Ich glaube, dafür sind wir gemeinsam mit dem Thomas Hengen, mit dem gesamten Verein, erfahren genug, um genau abzuwägen, was macht Sinn, helfen Spieler uns weiter oder eventuell auch nicht. Also solche Schnellschlüsse andererseits wird es nicht geben. Wir schauen da genauer, auch mit der Scouting-Abteilung, mit Sico und mit Olaf Marschall, die da alle mit dem Boot sind, wo wir dann genauer Analysen machen und hoffen natürlich, dass wir da noch ein bisschen in dieser Richtung aktiv werden können.
Bis zum Schließen der Transferperiode am 1. September gibt es immerhin noch 6 Spiele für euch, darunter 4 Heimspiele. Ist es dann auch so ein bisschen Taktik, erstmal abzuwarten, weil Spieler werden, und das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, hinten raus, um es mal salopp zu formulieren, meistens ein bisschen preiswerter?
Ja, und selber vielleicht ein bisschen unruhiger, wenn sie in ihren Vereinen merken, dass sie vielleicht nicht mehr die erste Geige spielen oder vielleicht sogar nicht mehr auf der Reservebank sitzen. Die Bundesliga hat relativ spätes mit der Vorbereitung angefangen. Ich sag mal, dieser Verschiebebahnhof, wenn da einer nicht mehr erste Wahl ist, sich dann vielleicht mit anderen Vereinen einer nicht so hohen Qualität auseinandersetzt, bis das bei uns ankommt, dauert auch noch immer noch bis 3 Tage, mal salopp formuliert. Und da müssen wir uns noch ein bisschen in Geduld üben, zumal das Transferfenster ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, bis Ende August offen ist. Mhm. Ja, und dass da schon durchaus mal 2, 3 Spiele vergangen sein könnten, bevor sich vielleicht endgültig bei uns der Kader zumacht. Und vor dem Hintergrund schieben wir keine Panik, haben allerdings auch vollstes Vertrauen zu den Spielern, die bei uns unter Vertrag stehen und wo wir auch überzeugt sind, dass sie mit absoluter Leistung uns in der zweiten Liga weiterhelfen können.
Das Thema Geduld spielt da beim Thema Transfers eine wichtige Rolle. Ähnliches hat auch schon Thomas Hengen bei seinem letzten Auftritt hier bei uns im Podcast gesagt. Aber ich glaube, ganz so viel Geduld mussten die Fans ja gar nicht haben. Sie haben es ja schon geschafft, bevor die Saison gestartet ist und bevor der eine oder andere vielleicht gemerkt hat, dass er auf dem Abstellgleis steht, einige Kaliber auf dem Bett zu lotsen. Ich meine, mit Lute und Durm haben sie ja zum Beispiel zwei sehr namhafte Verstärkungen aus der Bundesliga geholt. Wie schafft es denn der FCK eigentlich, solche Leute an Land zu ziehen? Und welche Rolle spielen Sie dabei vielleicht auch?
Ja, sicher spielen persönliche Beziehungen da auch eine große Rolle. Ich würde in die Bundesliga-Kategorie auch Ben Zulinski mit hineinziehen, weil er auch schon Bundesligaspiele gemacht hat beim SC Paderborn. Aber Erik Durm ist natürlich ein Kaliber, wo man sagt, als Weltmeister, Europapokalsieger hat er schon sehr viel gesehen. Und auch Andi Lute mit Euroleague-Spielen, Bundesliga-Spielen in der letzten Saison gehört in dieselbe Kategorie mit hinein. Und da spielt natürlich auch die Strahlkraft des Vereins eine Rolle, der immer noch einen Riesenname in Deutschland und auch außerhalb von Deutschland rüberbringt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass diese zwei Relegationsspiele eine große Rolle da mitspielen, weil die Spieler auch sehen, was die Fans veranstaltet haben im Heimspiel, aber auch speziell in Dresden, welcher Alarm da war, wie sie die Mannschaft unterstützt haben, welche Stimmung da war, ja, welches Erlebnispotenzial da auch für die Fans und für die Zuschauer da sind und was da natürlich auch dieses Erlebnis und das Event für die Spielerschaft, ja, vor 50.000 spielen zu können, die bedingungslos und frenetisch hinter der Mannschaft stehen. Und das hat, glaube ich, jeder in Deutschland gesehen, der mit Fußball sich irgendwo identifiziert. Und da ist es quasi ein Muss, diese Relegationsspiele zu gucken. Und was da die Fans im Vorfeld auch mit der Choreo abgerissen haben, was sie während dieser 90, 95 Minuten an Unterstützung gebracht haben, das war sensationell. Und das möchte man als Spieler am besten jede Woche haben. Und ich glaube, wenn die Leistung stimmt, können die das zumindest alle 14 Tage in den Heimspielen erleben.
Es gibt noch einen Grund, den hat uns Erik Durm, der Rückkehrer, der ja aus der Pfalz kommt, verraten.
Ich wurde direkt super aufgenommen, habe mich direkt wohlgefühlt und kann endlich meinen Dialekt auch mal wieder schwätzen. Also nicht mit vielen, aber mit ein paar kann ich das schon. Ja, es macht einfach Spaß und man sieht, also ich, als ich gekommen bin, man sieht einfach, dass die Mannschaft, dass der Teamgeist, dass alles stimmt. Ich glaube, sonst wäre es letztes Jahr auch nicht so steil nach oben gegangen und mit dem Aufstieg jetzt dann wahrscheinlich auch nicht funktioniert. Ja, es passt einfach in jeden Mannschaftsteil und das merkt man, wenn man hier ankommt.
Den Dialekt schwätzen, klappt das schon mit Ihnen oder ist da noch zu viel Ost mit drin bei Ihnen?
nein, ich habe ja seit 1990 meinen Hauptwohnsitz in Karlsruhe. Ich glaube, das Badische ist auch am Anfang sehr schwer zu verstehen gewesen für mich, aber mittlerweile habe ich es auch drin und die räumliche Nähe zur Pfalz ist ja dadurch auch gegeben. Es geht ja quasi nur über die Rheinbrücke rüber. Ein paar Minuten schon ist man in der Pfalz und ja, da war ich natürlich auch privat das ein oder andere Mal unterwegs, mal zum Essen, mal zur Spielbeobachtung, ja, oder bei Freunden und da kriegt man natürlich auch relativ schnell den Pfälzer Dialekt mit und ja, das ist leicht verständlich und sag mal, von dem sächsischen Dialekt hatte ich von den letzten 3 Jahren, 2 Jahre, wo ich in Aue tätig war und da konnte ich mich austoben, deshalb bin ich wieder in die andere Richtung gegangen und es passt alles, ja.
Jetzt haben Sie gerade schon Karlsruhe angesprochen als Ihre Wahlheimat. Jetzt haben Sie ja aber nicht nur da Ihren Wohnsitz, sondern haben ja auch eine KSC-Vergangenheit. Und dazu gab es auch eine Frage von YNL. Gab es aufgrund der KSC-Vergangenheit kritische Bemerkungen nach Ihrer Unterschrift in Kaiserslautern?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mir haben sehr viele Menschen dazu gratuliert, dass ich hier unterschrieben habe, auch mit dem Hinweis, dass wir es definitiv schaffen werden. Und ich habe sowohl aus dem Raum Pfalz oder aus dem Raum Baden sehr viele positive Nachrichten gekriegt, dass wir das in die richtige Richtung drehen werden, die ganze Richtung. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, war ich ja auch mal als Spieler bei Waldhof Mannheim. Das ist ja auch, sag mal, für die Lauterer und für die Lauterer Fans ein rotes Tuch. Also ich habe so ziemlich viele oder fast alle Klischees erfüllt. Nur mit einer Saarbrücker Vergangenheit hat es noch nicht ganz so funktioniert, um hier ein richtiges Feindbild zu sein. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, mit Leistung kann man viel überzeugen. Und ich habe von den Fans die Chance bekommen, dass sie mich sehr freundlich aufgenommen haben, dass sie mir die Chance gegeben haben, mich zu zeigen, ja, auch mit Leistung zu überzeugen, mich zu geben, so wie ich bin. Und ich denke, dass wir gemeinsam sehr viel erreichen können, dass wir eine gute Saison spielen können, wo wir unsere Ziele rechtfertigen und unsere Ziele auch gemeinsam packen. Und dann, glaube ich, kann man die Vergangenheit einfach in irgendeiner Form ruhen lassen und ja, gemeinsam die nächsten Schritte machen.
Stichwort Leistung und Stichwort Karlsruhe. Wir haben da sogar eine gemeinsame Vergangenheit, werden Sie nicht mehr wissen, weil ich war damals als Reporter schon Anfang der 90er Jahre häufiger in Karlsruhe. Dienstag, 2. November 1993. Ich habe es mir extra nochmal rausgesucht und habe es mir auch nochmal angeschaut. 7-0. Das 7-0, unfassbar. Was war denn da damals 7-0. Los? Das ist ja Wahnsinn. Ja, Edgar Schmidt viermal, Michael Witt war noch dabei. Das, wie war das damals? Immerhin Halbfinale gespielt im UEFA Cup, das muss man sich mal vorstellen.
Ja, das war eine einzigartige Reise bis ins Halbfinale, wo wir dann den vermeintlich schwächsten Gegner hatten.
Austria Salzburg.
Casino Salzburg, genau. Und wir dann die ganzen Brocken im Vorfeld weggeräumt haben. Aber genau an diesem Tag ist Weihnachten und Ostern und einiges zusammengefallen im Spiel gegen Valencia. Wir haben dort 3-1 verloren, waren da relativ hilflos und chancenlos und waren auch die ersten 20 Minuten die klar schlechtere Mannschaft als Valencia, wo sie 2-3 gute Chancen hatten. Und Oliver Kahn hat die sensationell gehalten und dann mit dem 1-0 kam irgendwas ins Rollen, was keiner erklären kann. Und dann kam es 2-0 und kam es 3-0 und das hat sich so fortgeführt und die Spanier wussten gar nicht, was auf dem Platz losgeht und das Stadion Tollhaus und ja, wie es halt so geht. Es war ein Rausch für alle, in dem wir uns reingespielt haben, was keiner fassen konnte, was eigentlich passiert ist. Und wir haben dieses Spiel dann zum Ende hin genossen und haben das mit 7-0 gewonnen. Und ja, Valencia war damals Spitzenreiter in der Primera Division vor Real Madrid, vor Barcelona. Und erst im Nachgang wurde dann ein paar Tage später uns so bewusst, was da eigentlich abging. Und es war auf jeden Fall eine Riesennacht, die wir da gespielt haben.
Ja.
Und die wir dann haben auch noch gebührend ausklingen lassen haben.
Jetzt machen wir halt hier einen Podcast, das ist Audio, aber wir veröffentlichen ja auch immer einen Online-Artikel. Und ich habe ein glänzendes Foto rausgesucht. Und alle die mal gerne wissen wollen, was denn der Dirk Schuster damals für eine interessante Frisur gehabt hat, der kann später mal auf diesen Artikel...
Sehr empfehlenswert.
Der kann später mal auf diesen Artikel schauen. Heutzutage würde das, glaube ich, nicht mehr so funktionieren mit dieser Frisur, oder?
Ja, wobei der Oliver Schäfer hat mich jetzt vor ein paar Tagen in Mainz im Trainingslager um meine Frisur von damals beneidet, weil er sich im Nacken einen Sonnenbrand geholt hat.
Ah, ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es gab noch eine Verbindung KSC und FCK, das war dann einige Jahre später, 1996.
Bitte sprechen wir nicht davon, von dem Pokalfinale.
Okay.
Ganz schlechte Erinnerung für mich, ganz schlechtes Thema.
Okay, sprechen wir lieber wieder die positiven Dinge an. Ihre Vita dann Trainer geworden, in erstmal relativ klein angefangen, Durlach, Stuttgarter Kickers, und dann kam dieses Phänomen Darmstadt, was letztendlich sogar dazu geführt hat, dass sie Trainer des Jahres 2016 wurden. Das war ja auch eine Story, die kennt man jetzt früher noch von Otto Rehhagel, FCK, da ist das ja auch schon mal gelungen. Aber was war das denn für eine Nummer? Von der dritten Liga Durchmarsch in die erste. Das ist also möglich, an alle Träumer des FCK vielleicht gewandt.
Ja, das war damals ein bisschen eine andere Situation, als wie sie sich jetzt darstellt. Man muss das, glaube ich, ein bisschen relativieren, dass der Durchmarsch nicht von der dritten, sondern eher noch von der vierten Liga nach oben ging, weil Sascha Franz und ich, wir hatten die Mannschaft im Winter übernommen auf dem Abstiegsplatz in der dritten Liga. Und wir hatten uns dann in der Rückrunde ein sogenanntes Endspiel am letzten Spieltag erkämpft gegen die Stuttgarter Kickers. Der Sieger bleibt drin. Bei Unentschieden bleiben die Kickers drin und der Verlierer geht in die vierte Liga ab. Und Spiegelbild der Saison, wir gehen 1-0 in Rückstand, machen 10 Minuten vor Schluss den Ausgleich und drücken auf das zweite, auf das Siegtor, um drin zu bleiben. Latte nochmal getroffen, knapp daneben, sollte nicht sein. Also es war wirklich wie ein Spiegel der gesamten Saison und sind dann alle brutal enttäuscht abgestiegen gewesen, nachdem der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Und nur als dann Offenbach keine Lizenz bekommen hat für die dritte Liga, durften wir als, glaube ich, dritt- oder viertletzter, erster, ja, Nicht-Absteiger sein. Also erster auf dem Abstiegsplatz, dann weiter in der Liga bleiben. Und da hat sich die Mannschaft so intern, weil wir zum Großteil auch zusammengeblieben sind, so geschworen, so eine Situation wollen wir nie wieder erleben. Und da waren gewisse Trainingsinhalte vorgegeben, auch mal im Wald bei so einem Schweinelauf, wo wir gewisse Zeiten vorgegeben haben anhand der Zeiten, die wir vom Winter hatten und wo wir gemerkt haben, ey, scheiße, die sind ja viel zu schnell. Also die Mannschaft hat bedeutend mehr gemacht, als sie machen sollte und als eigentlich die Vorgabe war. Und da haben wir gesehen, irgendwas haben die vor, irgendwas haben die in petto, zumal die Vorgabe des Vereins war, bitte, bitte, lasst uns weiter in der dritten Liga spielen, haltet uns in der Klasse. Ja, und dann sind wir durch eine relativ konstante Saison auf dem dritten Platz gespielt worden, wo wir auch gute Spiele hatten dabei und durften dann die Relegation gegen Arminia Bielefeld spielen. Und das war auch nochmal so ein richtiges Highlight nach einer 1-3-Niederlage im Heimspiel, dann in Bielefeld in der Verlängerung 4-2 zu gewinnen. Und diese Erfahrung aus dieser Relegation konnten wir natürlich jetzt auch für die Relegation in Dresden ein bisschen nutzen, dass nach einem Spiel noch nie was zu Ende ist, selbst bei einer Niederlage, dass im Rückspiel immer noch was möglich war. Weil die Dresdner haben sich hier auch schon so ein bisschen gefreut und so ein bisschen gesehen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, die drittklassigen Lauterer aus dem Stadion, aus dem Hexenkessel in Dresden zu schießen. Und wir waren auf alle Eventualitäten vorbereitet. Es ging beim Balljungen los, ging übers Hotel weiter, ging um die Beschaffenheit des Rasens und dann auch auf die lauten Umstände im Stadion zu Ende. Und die Mannschaft hat das dann hervorragend umgesetzt. Und dann sind wir in der zweiten Liga gewesen, wieder nur Maßgabe, irgendwie drin zu bleiben. Und wir kannten die zweite Liga gar nicht groß, mussten das ziemlich schnell verinnerlichen, uns auf die Gegner einstellen. Ja, und sind dann aufgrund auch der Unzulänglichkeiten anderer Vereine als schlechtester Direktaufsteiger, den es jemals gab, aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen, weil wir eine gewisse Konstanz drin hatten, weil wir eine Mannschaft hatten, die auch absolut für die zweite Liga geeignet war. Und ich erinnere mich auch noch an den ersten FC Kaiserslautern oder an Ingolstadt, an den KSC, an RB Leipzig, die bedeutend bessere Mannschaften hatten als wir, aber die alle irgendwo ihren Hänger hatten, mit Ausnahme von Ingolstadt. Und dementsprechend wir dann ja aufgrund dieser Kontinuität auf den zweiten Platz gesprungen sind am letzten Spieltag und dann auch die Fahrkarte in die erste Liga hatten. Aber das kann man mit der heutigen Situation überhaupt nicht vergleichen. Wir waren damals eine gewachsene Mannschaft mit den Trainerteams zusammen und jetzt sind wir teilweise noch ein bisschen in der Kennenlernphase, wie nach einem zweiten Date. Und ja, das ist noch ein bisschen der Unterschied.
Aber Sebastian wird es nicht mehr kennen. Es gibt ja diesen Schlager, Katja Epstein war es, glaube ich, Wunder gibt es immer wieder. Und
natürlich kenne ich
kennst
das.
Kennst du auch? Natürlich. Also, du bist ja noch wesentlich jünger, aber kennst du auch?
Natürlich.
Okay. Also wir wollen mal abwarten, ob es dann zum Wunder kommt. Bevor wir zum Ende kommen, ein Thema oder einen kleinen Aspekt möchte ich dann doch noch anschließen. Sie waren Abwehrspieler, aber 1995, das habe ich mir auch nochmal angeschaut, das Tor des Monats. Spitzer Winkel, also das ist ja ein Winkel gewesen als Abwehrspieler, so weit nach vorne ging schon damals, oder?
Ja, das war eher ein Zufallsprodukt und eine Ausnahmesituation. Also kann mich auch noch ganz gut erinnern, war in Aarau, UI-Cup, wir mussten gewinnen, um in den UEFA-Cup einzuziehen. Es war brutal warm, es war, ja, was weiß ich, 82., 85. Minute ungefähr. Ich wusste einfach nicht mit dem Ball wohin und bin dann mit dem Ball mal losgelaufen, wurde abgedrängt von einem Gegenspieler Richtung Grundlinie, Auslinie und wollte fairerweise gestanden Eckball rausholen. Und streif auch nur einen Meter vor der Grundlinie den gegnerischen seinen Fuß mit dem Ball, mit der Flanke und er senkt sich so herrlich hinten an Langpfosten hinterm Torwart rein und wurde dann prompt zum Tor des Monats gewählt. Natürlich hat auch jeder gesehen, dass es keine gewollte Aktion war, sondern eine riesige Portion Glück dabei war und alles andere wäre auch gelogen gewesen. Aber ich habe mich damals riesig gefreut über diese Auszeichnung, weil das mit dem Tore schießen hatte ich nicht so und ich glaube, mein erstes Bundesliga-Tor war erst nach 108 Spielen. Und ich war heilfroh damals, dass es mir geglückt war, weil sonst wäre ich, glaube ich, in die Statistik eingegangen als der Spieler, der in den meisten Spielen kein Bundesliga-Tor erzielt hat.
Aber Glück gehört natürlich auch heutzutage immer noch dazu. Ja. Wir wollen zum Schluss noch mal ein paar Fans hören. Die waren teilweise sogar im Trainingslager. Das hat ja schon Tradition beim FCK gehabt, egal welche Liga. Da gibt es einen Stamm an Fans, die fahren überall hin. So auch jetzt nach Südtirol und die wollen wir mal hören.
Alles, was zwischen Platz 9 und 14 ist, unterschreibe ich sofort.
Da braucht man zu überlegen. Das kann nur der Klassenhalt sein. Das wird schwer, die Klasse zu halten, sich zu stabilisieren.
Also erwarten würde ich mal den Aufstieg, aber ich denke, wir werden gut im Mittelfeld stehen.
Ich bin jetzt schon 42 Jahre Mitglied. Alles über dem Strich ist in Ordnung.
Einfach mal nicht absteigen. Vielleicht sehe ich das Mittelfeld, wäre schon super.
Man muss, denke ich, noch auf dem Teppich bleiben und ja, von Spiel zu Spiel, denke.
Die Dame habe ich bewusst gewählt, denn das ist doch eine typische Trainerfloskel. Von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube, das können Sie alles unterschreiben, was Sie da gehört haben, oder?
Ja, fast alles, bis auf den
bis
Traum.
Bis auf den Traum,
der
ja.
Eine Dame, die vom Aufstieg träumt. Aber das dürfen die Fans auch. Da haben sie auch das Recht dazu. Ich glaube aber, Bodenständigkeit und Demut gehören auch zu unserem Geschäft dazu. Wir werden die Mannschaft versuchen, auf jedes Spiel optimal vorzubereiten. Wir werden versuchen, so viel wie möglich Punkte zu holen und wir wollen definitiv die Klasse halten. Das ist ganz logisch. Und alles, was sich darüber hinaus entwickelt, alles, was sich darüber hinaus ergibt, werden wir versuchen zuzuschnappen. Das ist ganz klar. Das wird jeder Platz, den wir nach oben können und besser sind als der 15., wäre ein Erfolg. Und das wollen wir machen, weil es dann auch wieder mehr Fernsehgeld eventuell gibt, weil es in der Reputation für einen Verein besser ist. Ja, und vor dem Hintergrund werden wir alles versuchen, um ja, eine gute Saison zu spielen, die Klasse zu halten, werden wir alles dran setzen und eine gute Mannschaft zu haben, die den Fans viel Freude macht.
Zum Abschluss würde ich ganz gerne doch nochmal eine Fanfrage einstreuen. An dieser Stelle nochmal viele, viele Grüße und vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Wir haben es auch heute wieder nicht geschafft, alle Fragen zu stellen. Deswegen sorry dafür, aber seht uns bitte nach. Wir haben natürlich den Trainer etwas reden lassen heute. Das ist ja das, was ihr auch hören wollt. Und deswegen würde ich aber trotzdem ganz gerne eine Frage noch stellen, weil Sie ja auch nochmal betonen, dass quasi nur der Nicht-Abstieg das Ziel sein kann. Wenn der FCK kein Favorit für den Aufstieg ist, wer ist es denn dann? Das fragt auch Kryptos. Quirrell bei Twitter und fragt Blick auf die Konkurrenz, welche Teams schätzt er als besonders stark ein und wer steht am Ende der Saison ganz oben?
Ja, ich glaube, dass es dieses Jahr so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft in der zweiten Liga geben könnte, wo die großen Vereine wie der HSV, aber auch wie Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, die brutal aufgerüstet haben, alle das Ziel Aufstieg haben. Ich denke, auch Bielefeld wird dazugehören. Weiß nicht so recht von Fürth als Absteiger. Glaube ich eher nicht, dass sie ganz oben mitspielen, aber auch St. Pauli, letzte Runde überragend gespielt. Darmstadt als Vierter, knapp an der Relegation gescheitert, werden eine gute Rolle spielen, werden oben dabei sein. Frank Schmidt und Heidenheim muss man immer auf dem Zettel haben. Und ja, ich denke, dass viele Mannschaften, die ich jetzt nicht genannt habe, unten heilfroh werden oder sein werden, wenn sie nichts mit der Relegation oder den direkten Abstiegsplätzen zu tun haben. Und dazu gehören wir auch. Das ist unser Ziel, nach Möglichkeit immer so viel wie möglich Abstand zur roten Zone nach unten zu haben.
Die Fans dürfen sich auf jeden Fall freuen. Am Samstag noch die Generalprobe gegen Eupen, das Ganze in Pirmasens. Dann 6 Kicks in der zweiten Liga, darunter 4 Heimspiele. Dazwischen noch, haben wir noch gar nicht angesprochen, das Pokalspiel gegen den SC Freiburg. Ist das auch für Sie so eine Art Bonusspiel dann gegen den Erstligisten, gegen einen Euroleague-Teilnehmer?
Nein, ist kein Bonusspiel. Bonusspiel heißt immer, dass man was bestreiten kann, wo man fast im Vorfeld davon ausgeht, dass es in die Hose geht. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen gegen einen starken SC Freiburg, der in der Bundesliga eine absolut geile Rolle gespielt hat in der letzten Runde, sich wieder gut verstärkt hat, in dieser Sommerpause ein komplett überzeugendes Spiel und ein gutes Spiel machen. Wir wollen den Riesenfavoriten, wollen wir ärgern und wir wollen nach Möglichkeit eine Runde weiterkommen. Also wir wollen die Sensation schaffen. Und dass es geht, haben schon viele unterklassigere Mannschaften den Großen gezeigt, haben an der Leistungsgrenze den Favoriten zu Boden gezwungen. Und ja klar, es muss viel für uns passen. Es muss ein Sahnetag von uns werden. Freiburg muss uns vielleicht ein klein wenig auf die leichte Schulter nehmen. Dann haben wir vielleicht auch eine richtig gute Chance, eine große Überraschung zu schaffen. Aber das ist unser Ziel und ist überhaupt gar kein Bonusspiel. Ist ein K.O.-Spiel, wo an dem Abend eine Entscheidung fällt. Und die soll zu unseren Gunsten ausfallen.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Start in der zweiten Liga, auf möglichst spannende Spiele. 16.500 Dauerkarten sind schon verkauft. Das ist ja auch mal eine Zahl und ich kann mir gut vorstellen, gegen Hannover, das Eröffnungsspiel am Freitagabend kommende Woche, da wird der Betzenberg wieder rappelvoll sein. Dirk Schuster, vielen Dank für Ihre Zeit. Nehmen Sie die Grüße an die Mannschaft mit. Noch viel Spaß und Erfolg in der restlichen Vorbereitung. Und wir drücken die Daumen, dass auch der Saisonstart gegen Hannover möglichst mit 3 Punkten endet. Sebastian, herzlichen Dank auch wieder für die Fans, für die Fanfragen, die du eingeholt hast.
Ganz genau. Und wir sind auch sehr gespannt auf die neue Saison, auf den vollen Betze. Du hast es angesprochen. Die Fans sind heiß, die Fans sind gehypt. Der Betze wird allein durch Dauerkarten schon sehr, sehr voll sein. Und da sind wir echt gespannt, was da auf die Mannschaft zukommt. Und ich glaube, Herr Schuster, da können Sie sich auf teuflisch heiße Stimmung auf dem Betze freuen, auf jeden Fall.
Kennen Sie ja schon aus der Relegation. Okay, herzlichen Dank für den...
Vielen Dank für Ihre Wünsche.
Ja, vielen Dank und Gruß an die Mannschaft. Dankeschön. Und das war...
Mache ich, Dankeschön.
Nur der FCK. Der SWR Sport Podcast. Tor!